Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 5 Monate vor der Bundestagswahl legen die Grünen bei einem Parteitag in Berlin letzte Hand an ihr Programm. Zum Auftakt schworen die Spitzenkandidaten Trittin und Göring-Eckardt die Basis am Abend auf einen harten Kampf zur Ablösung der Koalition ein. Beide warfen Union und FDP vor, sie hätten das Regieren eingestellt. Kontroversen zeichnen sich bei dem Treffen in der Steuerpolitik ab.
Ein bisschen unbeholfen wirkte die Inszenierung schon, als das grüne Spitzenduo den Parteitag gemeinsam in Stimmung bringen sollte. Dabei strotzen die Grünen derzeit vor Selbstvertrauen. Nicht nur gegenüber der Koalition, sondern auch gegenüber dem Wunschpartner SPD.
Nur mit starken Grünen gibt es eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Gelb. Und nur mit starken Grünen lässt sich dann auch in einer rot-grünen Koalition regieren.
Die Regierung Merkel sei der fleischgewordene Stillstand, kritisierte Trittin. Energiewende und Klimaschutz würden an die Wand gefahren. Frauenquote und Mindestlohn auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Katrin Göring-Eckardt verteidigte die Steuerpläne der Grünen. Deren Wähler würden nicht nur nach dem eigenen Geldbeutel entscheiden.
Unsere Leute finden Steuererhöhungen richtig, weil das Geld in Bildung investiert wird und weil es den Schwachen wirklich nutzt. Und wie gerecht eine Gesellschaft ist, zeigt sich eben daran, wie sie mit den wirklich Schwächsten umgeht und nicht daran, welche Steuerprivilegien sie für Wurstfabrikanten hat, liebe Freundinnen und Freunde.
Doch vor allem die geplante Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Forderung nach einer Vermögenssteuer gehen auch manchen Grünen zu weit.
Eine wichtige Weichenstellung hat der Parteitag soeben getroffen. Mit großer Mehrheit lehnten die Delegierten einen Antrag ab, die Festlegung auf eine rot-grüne Koalition aus der Präambel des Wahlprogramms zu streichen. Bei aller Enttäuschung über den schwächelnden Wunschpartner SPD, schwarz-grüne Gedankenspiele über eine Koalition mit der Union bleiben für die Grünen tabu.
Mehr zum Kurs der Grünen und ein Interview dazu mit einem Parteienforscher gibt es auf tagesschau.de. Das Bildungspaket für bedürftige Kinder und Jugendliche bleibt umstritten. Bundessozialministerin von der Leyen zog heute, 2 Jahre nach Inkrafttreten des Pakets, eine positive Bilanz. So würden die Leistungen wie Zuschüsse zum Schulessen und zur Nachhilfe inzwischen von knapp 3/4 der 2,5 Millionen Betroffenen genutzt. Dagegen sprechen Opposition, Sozialverbände und Gewerkschaften von Schönfärberei.
Dabei sein ist alles. Für Kinder aus armen Familien kann die Teilnahme am Vereinssport der Sprung in die Mitte der Gesellschaft sein. Laut einer Umfrage des Arbeitsministeriums haben 73% der Kinder aus Hartz-IV-Familien zumindest einmal einen Zuschuss erhalten. Am häufigsten werden Anträge gestellt für Schulbedarf, Mittagessen, Musikunterricht oder Nachhilfeunterricht.
Am interessantesten ist die Lernförderung. Sie wird geringer in Anspruch genommen, weil nicht alle Kinder sie brauchen. Aber wir sehen, das war eine Leistung, die vorher quasi nicht vorhanden war für diese bedürftigen Kinder.
Trickserei und Schönfärberei werfen Sozialverbände, Gewerkschaften und die Opposition der Arbeitsministerin vor. Man müsse einen realistischen Blick auf die Zahlen werfen.
Wir wissen aus der Praxis, dass es in vielen Bereichen hakt, dass es unnötige Bürokratie gibt, dass Hilfen auch bei Kindern nicht ankommen. Und Frau von der Leyen hat jetzt mit diesen Statistiken die rosarote Brille aufgesetzt. Das ist Wahlkampf geschuldet.
Natürlich gäbe es noch Verbesserungsbedarf, aber der Vorwurf aus der Vergangenheit, das Bildungspaket sei zu bürokratisch, treffe nicht mehr zu, sagt der Deutsche Städte- und Gemeindebund.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist kein Flop, wie es ja teilweise von den Wohlfahrtsverbänden tituliert wurde. Es ist auch kein Bürokratiemonster, wenn 80% der Befragten sagen, wir kommen damit klar.
Eltern bedürftiger Kinder sind offenbar schon jetzt zufrieden. 92% der befragten Antragsteller sagen, der Aufwand habe sich gelohnt.
Ein größerer Arbeitskampf bei der Post ist abgewendet. Das Unternehmen hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Beide Seiten zeigen sich zufrieden. Die Gehälter von Briefträgern und anderen Tarifbeschäftigten steigen in 2 Schritten deutlich an, allerdings bei einer langen Laufzeit. Die Post verspricht sich davon Planungssicherheit.
Die ganze Nacht haben sie durchverhandelt, fast 24 Stunden lang. Heute Morgen um 9:15 dann schafften die Verhandlungsführerinnen von Verdi und Post den Durchbruch. Die etwa 130.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland und die 40.000 Beamten bekommen mehr Geld. Die Gehälter der Angestellten steigen vom 1. August 2013 an um 3,1%, ab dem 1. Oktober 2014 nochmal um 2,6%. Auszubildende bekommen rückwirkend ab dem 1. April dieses Jahres 6,1% mehr.
Es ist auch ein Gewinn fürs Unternehmen, weil eine lange Laufzeit, mehr als 2 Jahren, 26 Monate, einfach Stabilität gibt.
Für viele Beschäftigte der unteren Lohngruppen fällt die Tarifsteigerung noch etwas höher aus. Ihr Gehalt wird unter bestimmten Bedingungen individuell aufgestockt. Diese sogenannte soziale Komponente sieht Verdi als mögliches Vorbild auch für andere Branchen. Die bei der Post beschäftigten Beamten bekommen 2 Einmalzahlungen von je 200 Euro.
Die Tarifkommission hat das heute auch mit Einstimmigkeit bestätigt und deswegen glauben wir, dass wir ein sehr starkes Tarifergebnis erzielen konnten.
Ursprünglich allerdings hatte Verdi 6% mehr für ein Jahr gefordert. Der nun gefundene Tarifkompromiss liegt deutlich darunter, vor allem wegen der langen Vertragslaufzeit von 26 Monaten.
Opel will den Standort Bochum Ende kommenden Jahres komplett aufgeben. Mit dem Auslaufen der Autoproduktion werde auch das Ersatzteillager geschlossen, sagte ein Opel-Sprecher. In dem Lager sind etwa 420 Mitarbeiter beschäftigt. Die Bochumer Belegschaft hatte im März einen Sanierungsplan des Managements abgelehnt, der eine Verlängerung der Produktion bis 2016 vorgesehen hatte. Vom Opel-Abzug aus Bochum sind insgesamt etwa 3.700 Beschäftigte betroffen.
Die frühere Sozialministerin Stevens ist neue Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion in Bayern. Auf einer Sondersitzung wurde die 67-Jährige gewählt. Ihr Vorgänger Schmidt musste gestern zurücktreten, weil er seine Frau über Jahre als Mitarbeiterin beschäftigt und aus der Staatskasse entlohnt hatte. Der CSU-Vorsitzende Seehofer betonte heute, er dulde keine Regelverletzung in der Partei und im Freistaat Bayern. Stevens soll die Fraktion bis zur Landtagswahl im September führen.
Die Betreiber des Hauptstadtflughafens müssen Anwohner besser vor Fluglärm schützen als bislang geplant. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Dadurch könnten mehr Kosten im dreistelligen Millionenbereich entstehen. Das Gericht ließ keine Revision zu. Ein Eröffnungstermin für den Flughafen steht noch immer nicht fest. Die Kosten haben sich inzwischen mehr als verdoppelt auf nunmehr 4,3 Milliarden Euro. Die Ausgaben für den verbesserten Lärmschutz kommen noch hinzu.
Nicht über, aber unter den Dächern von Blankenfelde-Marlow soll es künftig ruhiger werden. Laut richterlichem Beschluss bekommen die Anwohner des neuen Flughafens BER den besten Schallschutz, den es derzeit um einen Flughafen in Deutschland gibt. Jahrelang hatten sie dafür gekämpft.
Ich denke, das war die richtige Entscheidung, die Richter dort getroffen haben. Es war längst überfällig. Schade ist nur, dass wir uns immer wieder erst vor Gericht unser Recht einklagen müssen, was ja eigentlich schon verbrieft war im Planfeststellungsbeschluss 2004, bestätigt 2006.
Mit seinem Beschluss gestern Abend zwingt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Gesellschafter des Flughafens zum Umdenken. Jahrelang hatten die argumentiert, der geplante Schallschutz sei gut genug. Bis zu 6-mal am Tag dürfe der Fluglärm in Innenräumen 55 Dezibel, also normale Gesprächslautstärke, überschreiten. Das hat das Gericht nun verworfen. Damit könnte das Projekt BER die Flughafengesellschaft und womöglich den Steuerzahler noch teurer kommen als bislang bekannt.
Es ist auf jeden Fall klar, dass durch das Urteil jetzt ein Mehrbedarf entsteht. In welchem Rahmen der dann abgefangen und aufgefangen werden kann, das wäre jetzt wirklich nicht seriös, wenn ich Ihnen das mit Zahlen jetzt belegen würde, weil ich kann es nicht. Wir vermuten aber fest, dass es sich um eine dreistellige Millionensumme handeln würde.
Früheren Kalkulationen der Flughafengesellschaft zufolge könnte der vorgeschriebene Lärmschutz Mehrkosten von insgesamt rund 600 Millionen Euro bedeuten. Nun muss der Schallschutz für rund 14.000 Haushalte neu geplant werden.
International wächst die Sorge über einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien. Die US-Regierung hatte gestern in einem Brief an den Kongress erklärt, die syrische Armee habe im Bürgerkrieg wahrscheinlich in geringem Umfang Chemiewaffen benutzt. Die Regierung in Damaskus wies das heute erneut zurück und beschuldigte die Aufständischen. US-Präsident Obama hatte im vergangenen Jahr von einer roten Linie gesprochen und mit einem Militäreinsatz in Syrien gedroht.
Das passiert nur in Ausnahmesituationen. Alle Abgeordneten sind zu einer geheimen Sondersitzung gerufen worden. Die Eskalation in Syrien hat nun auch das politische Washington erreicht, ausgelöst durch diesen Brief. Erstmals gesteht das Weiße Haus darin, dass es ernsthafte Hinweise über den Einsatz des Giftgases Sarin gibt. Zitat: Unsere Geheimdienste sagen dies mit unterschiedlichen Graden an Sicherheit, gestützt auf physiologische Proben. Wir gehen davon aus, dass höchstwahrscheinlich das Assad-Regime die chemischen Waffen eingesetzt hat. Schon lange fordert die Opposition, allen voran Senator McCain, an den der Brief auch gerichtet war, ein stärkeres amerikanisches Engagement. Der Präsident hat gesagt, wenn Bashar al-Assad Chemiewaffen einsetzt, ändere dies alles. Nun scheint es gesichert, dass diese rote Linie überschritten ist. Die Demokraten hatten bislang darauf verwiesen, dass die Assad-Regierung auch die Rebellen verdächtigt, Giftgas einzusetzen. Jetzt aber wird die Forderung nach einer Flugverbotszone zum Schutz der Zivilisten sowie nach Waffenlieferungen an die Rebellen immer lauter.
Obama will die Fehler des Irakkriegs auf alle Fälle vermeiden, will nicht noch einmal nur auf der Basis von Geheimdienstinformationen ein militärisches Abenteuer beginnen. Insofern ist sein Zögern nicht Schwäche, sondern bewusste Strategie. Doch der Druck der Opposition und europäischer Partner wie Frankreich und Großbritannien wird immer größer. Lange wird Obama seine Haltung nicht fortsetzen können. Denn wer nur abwartet, verliert an Einfluss und lässt andere gestalten.
Die Aussichten für Spanien verdüstern sich weiter. Wirtschaftsminister Guindos geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr stärker schrumpft als erwartet, um voraussichtlich nämlich 1,3%. Deswegen wird die Sanierung des Staatshaushaltes verschoben. Erst 2016 soll die Neuverschuldung wieder unter der EU-Schuldengrenze liegen. Bereits gestern hatte die Statistikbehörde mitgeteilt, dass die Arbeitslosenquote rund 27% beträgt. Mehr als 6 Millionen Spanier sind arbeitslos.
In Bangladesch sind 2 Tage nach dem Fabrikeinsturz etwa 200 Menschen lebend unter den Trümmern geortet worden. Bereits in der vergangenen Nacht gelang es Helfern, 50 Verschüttete zu retten. Bislang sind bei dem Unglück 300 Menschen ums Leben gekommen. Der Einsturz des mehrstöckigen maroden Gebäudes hat in der Hauptstadt Dhaka die Textilarbeiter auf die Straße gebracht. Tausende weigerten sich, zur Arbeit zu gehen und demonstrierten gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. Bei einem Brand in einer psychiatrischen Klinik in der Nähe von Moskau sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer, hier eine Amateuraufnahme, hatte offenbar Patienten und Pflegepersonal im Schlaf überrascht. Vergitterte Fenster, Patienten unter dem Einfluss von Medikamenten. Noch wird untersucht, warum sich nur 3 Menschen retten konnten. Nach Angaben der Ermittler könnte eine Zigarette oder ein Kurzschluss den Brand ausgelöst haben. Russlands Präsident Putin forderte eine lückenlose Aufklärung.
Altkanzler Helmut Schmidt ist in Stuttgart mit dem Hans-Martin-Schleyer-Preis geehrt worden für seine Verdienste um das freiheitliche Gemeinwesen. Der 94-Jährige erhielt die undotierte Auszeichnung auf Vorschlag der Familie des früheren Arbeitgeberpräsidenten. Schleyer war 1977 von Terroristen der Rote Armee-Fraktion entführt und später getötet worden. Schmidt hatte damals als Bundeskanzler einen Austausch Schleyers gegen inhaftierte Mitglieder der RAF abgelehnt. Das hatte das Verhältnis der Familie Schleyer zu Schmidt jahrzehntelang belastet.
Internationale Gartenschau in Hamburg eröffnet. Unter dem Motto »In 80 Gärten um die Welt« werden den Besuchern Pflanzen von allen 7 Kontinenten gezeigt. Bundespräsident Gauck sagte, er hoffe, der neue Park werde ein Begegnungsort für alle Bürger. Bis Oktober werden auf dem mehr als 100 Fußballfelder großen Areal etwa 2,5 Millionen Gäste erwartet.
Eintracht Braunschweig steigt nach 28 Jahren wieder in die Fußball-Bundesliga auf. Die Niedersachsen gewannen mit 1:0 in Ingolstadt und sind nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze in der zweiten Liga zu verdrängen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. April.
Eine Luftmassengrenze trennt warme Luft im Südosten Deutschlands von kalter Luft im Nordwesten. In ihrem Bereich muss in der kommenden Nacht und morgen mit kräftigem Regen gerechnet werden. In der Nacht regnet es länger, im Südosten sind noch Gewitter möglich. In den Höhenlagen von Eifel und Rothaargebirge ist später Schnee dabei. Am Tag ist es im südöstlichen Bayern zunächst freundlich, bevor dann dort teilweise kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. In den übrigen Gebieten immer wieder Regen, im Nordwesten Lichtblicke. Der Wind wird schwach bis mäßig, einzelne starke Böen sind dabei, im Südosten schwacher Wind, bei Gewittern dort stürmische Böen. In der Nacht 15 Grad am Inn und 2 Grad in der Eifel. Am Tag 5 Grad im Westerwald, im Südosten Bayerns bis 24 Grad. Am Sonntag mal Sonne, mal dichte Wolken, vor allem im Süden und in Sachsen Schauer. Im Norden scheint länger die Sonne. Am Montag im Nordwesten und im Südosten Schauer, dazwischen Sonne und Wolken. Am Dienstag regnet es im Süden, sonst ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern.
Wir sind wieder für Sie da um 21.45 Uhr mit den Tagesthemen. Karin Mioska fragt den Spitzenkandidaten der Grünen, Jürgen Trittin, mit wem die Partei regieren könnte. Außerdem der lange Weg zur Aussöhnung zwischen der Familie Schleyer und Helmut Schmidt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.